der Abschnitt, wo Andreas uns jetzt gerade in der Bibel, vor, aus der Bibel vorgelesen hat, der ist in meiner Bibel überschrieben mit «Ist Jesus der Messias?». Und genau dieser Frage, oder genau diese Frage, soll heute Morgen das Thema sein. Ist Jesus wirklich der Messias? Das ist eine Frage mit riesiger Sprengkraft. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir diese Frage auch klären tun. Es gibt zwar, es gibt wirklich Menschen, die behaupten, Jesus hat gar nie gelebt. Ich meine, der muss auch nicht bei dieser Frage anfangen, ob er der Messias ist. Aber die behaupten, Jesus hat nie gelebt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Es gibt so viele Dokumente, die heute noch erhalten sind, die eindeutig beweisen, dass Jesus gelebt hat. Ein kleines Beispiel. Niemand, kein Gelehrte, kein Wissenschaftler, würde behaupten, der Cäsar, der römische Kaiser Cäsar, habe nicht gelebt. Aber wenn wir mal die Asterix- und Obelix-Comics wegzählen als Schriftstück, die beweisen, dass er gelebt hat, die tun wir mal wegnehmen, die sind ein bisschen zu neu, dann bleiben nur ungefähr 10 bis 14 Handschriften, dass es den Cäsar gegeben hat. Man ist sich nicht einmal sicher, ob dann eben 10 bis 14, aber immer der Cäsar gemeint ist. Man streitet sich selbst schon über die Menge. Das ist gar nicht so fest bewiesen. Und von Jesus hingegen gibt es in griechischer Sprache über 5'000 Handschriften. Und mehr als 10'000 in lateinischer Sprache. Und dann gibt es noch 9'300 in verschiedenen anderen Sprachen. Alles Zeitdokumente, wo beweisen, dass Jesus gelebt hat. Wenn man das zusammenrechnet, gibt es fast 25'000 einzelne Dokumente und Schriftstücke, wo eindeutig belegen, Jesus hat gelebt. Und ich finde, wenn man das so vergleicht, dann darf man sagen, dass Jesus existiert hat, das ist absolut sicher. Und ich glaube, nur ein Narr würde, wenn man das alles weiss, behaupten, nein, Jesus hat nicht gelebt. Ja, behaupten kann man noch vieles. Aber es ist von mir aus wirklich absolut erwiesen, er hat gelebt. Die viel wichtigere Frage ist also somit jetzt wirklich, ja, wer ist denn der Jesus gewesen? Ist er wirklich der Messias gewesen? Und das Wort Messias, das ist Hebräisch und bedeutet Gesalbter. Und das kommt von den Königen her. Könige im Reich Israel, das sind Gesalbte gewesen. Von Gott gesalbt, via einem Prophet, sind es Gesalbte Könige gewesen. Messias, Gesalbte. Und nach dem Untergang vom Reich Juda haben noch eine mehrere biblische Propheten ein Messias oder eben ein Retter, ein Friedensbringer in der Endzeit angekündigt. Sprich, wo das Reich Juda bereits keinen König mehr hatte, wo das Reich nicht mehr gegeben hat, wo sie in Gefangenschaft gewesen sind, haben die Propheten gesagt, es wird wieder ein Messias geben. Und der soll aus dem Haus David sein und der Messias soll rechtmässig über Juda und Israel herrschen. Also rechtmässig heisst eben, er soll gesalbt wieder sein. Und er soll alle Juden von der Fremdherrschaft erlösen. Und die Propheten haben das gesagt und das Volk hat die Hoffnung aufgenommen und hat sich natürlich auch fest gewünscht und hat darauf bangt, dass der Messias dann kommt. Also Messias ist Hebräisch für Gesalbter. Und die erste Übersetzung dann im Griechischen, Septuaginta, hat Messias mit Christos übersetzt. Christos. Das ist das griechische Wort dafür. Und das ist noch eingelatint worden. Ich weiss nicht, ob es das gibt, eingelatint. Aber da kommen wir raus. Zu Christus. Jesus Christus. So kommt das zustande. Und wenn wir quasi Jesus Christus sagen, dann ist das auch wie das kürzeste Glaubensbekenntnis, wo wir überhaupt können sagen. Jesus Christus, Jesus der Gesalbte. Wir tun etwas bezeugen. Wir bezeugen damit, jawohl, Jesus ist der Messias. Er ist der gesalbte König. Jedes Mal, wenn wir Jesus Christus sagen, tun wir das auch so in die Welt aussprechen. Und doch bleibt die Frage, ist er wirklich der Messias gewesen? Ich meine, auch wir Nur weil man es sagen, ist es noch nicht wirklich eindeutig so gewesen. Ist es wirklich gewesen? Im ersten Teil jetzt von dieser Predigt möchte ich genau die Frage aufnehmen. Ist es wirklich gewesen? Und dann im zweiten Teil möchte ich noch darauf eingehen, ja, was machen wir denn mit, wenn wir da auf die erste Frage mal eine Antwort haben? Was machen wir denn in unserem Leben mit dieser Antwort? Also, ist Jesus der Messias? Es gibt verschiedene Texte in der Bibel, die die Frage entweder ganz direkt aufnehmen oder nur irgendwann durch einen Streifen. Aber es ist in der Bibel und vor allem im Neuen Testament immer mal wieder das Thema, die Frage, ist Jesus der Messias? Und einer von diesen Texten ist eben der aus Johannes 7, 25 bis 31, den wir jetzt gerade gehört haben. Und die Situation dort, die hat zwar vor langer, langer Zeit gespielt, he? Es hat aber auch gestern können sein, statt im Tempel auf dem Neumarktplatz. Man könnte sich's auch dort vorstellen. Unter den Zuhörern, wo Jesus zugelassen haben, hat's wie zwei Gruppen gegeben. Die einen haben gehört, was er gesagt hat, und haben schon gesehen, vielleicht auch, was er gemacht hat, und sie haben an ihn geglaubt. Vers 31. Genau. Dort ist gestanden, oder wir haben es gehört, und es steht, viele von den Menschen im Tempel glaubten an ihn. Denn, so sagten sie, würde man von Christus mehr Wunder erwarten, als dieser Mann sie getan hat. Eben vom Messias, übersetzt Christus. Und dann hat es aber noch die andere Gruppe von den Zuhörern gegeben. Sie haben gemeint, die andere Gruppe, sie wissen genau, wie der Messias soll sein. Sie haben wie ein Bild gehabt. Sie haben gewusst natürlich, was überliefert ist. Und sie haben so ein Bild vor Augen gehabt. Und das Bild, das sie hatten, hat nicht zusammengepasst mit dem Jesus, der hier geredet hat. Und so haben sie gesagt, das passt nicht überein. Unser Bild passt nicht zu dieser Person. Also kann die Person nicht der Messias sein. Und das können wir lesen, Vers 26 und 27. Haben sie etwa erkannt, dass er wirklich der Christus ist? Aber wie könnte das sein? Und das haben sie etwa erkannt, das sprechen sie eben über die andere Gruppe, die, die quasi das Glauben tut. Aber wie könnte das sein? Wir wissen doch, woher dieser Mann stammt. Wenn der Christus kommt, wird er einfach da sein, ohne dass jemand weiß, woher er kommt. Sie haben irgendeine Verheißung im Kopf gehabt und haben gemerkt, da reibt sich. Und dann sind sie einfach auf Ablehnung gegangen und haben gesagt, das kann nicht der Messias sein. Und Jesus hat gewusst, von was sie reden, ob es gehört hat. Wir wissen es nicht, aber er hat es aufgenommen. Er hat irgendwie die Gedanken und die Worte kennt von dieser zweiten Gruppe und hat dann gesagt, ja, ihr denkt, ihr kennt mich und wisst, woher ich komme, doch ich komme nicht in meinem eigenen Auftrag, sondern im Namen dessen, der mich gesandt hat. Doch den kennt ihr nicht, ich aber kenne ihn, denn ich komme von ihm und er hat mich gesandt. In anderen Worten, Jesus sagt da einfach, hey, macht doch mal die Augen auf. Schaut mal hin und verabschiedet euch von euren festgefahrenen Vorstellungen. Schaut mal genau hin. Und das ist ein Satz, den ich finde, der würde wahrscheinlich Jesus auch heute uns Menschen noch sagen. Der ist irgendwie 2000 Jahre aktuell geblieben. Die Frage ist ja jetzt, woran hätten denn die Leute sollen oder können erkennen, dass Jesus der Messias ist? Weil wir müssen wissen, zu dieser Zeit, dort in dem Bereich, wo Jesus geboren ist und ein paar Jahre vorne schon, da hat es viele Menschen gegeben, die sind hingestanden und gesagt, hey, ich bin der Messias, folgt mir nachher. Und gewisse haben es erfolgreicher da, gewisse weniger, aber gewisse haben es wirklich geschafft, Leute um sich herum zu scharren. Die Römer haben immer wieder Angst gehabt vor Aufstand unter den Juden, weil einer wieder mal behauptet hat, er sei der Messias. Vielleicht war das Volk auch schon so ein bisschen abgebrüht gewesen, als schon wieder einer, der Messias ist. Die letzten 10 waren es ja auch nicht gewesen. Aber woran hätten sie jetzt wirklich sollen erkennen, dass das der Messias ist? Ich meine, es heisst zwar, wir glauben, der Glauben. Aber das ist nicht einfach alles nur Glauben. Mir ist es wichtig, dass an Jesus Glauben eben auch bedeutet, wir dürfen denken, wir dürfen wissen, wir dürfen forschen, wir dürfen wirklich erkennen. Es darf Hände und Füße haben. Unser Hirn darf gefordert sein. Und es ist nicht nur ein «Ich glaube halt dran», sondern es hat Fundament. Wir können, wenn wir forschen, wirklich auch eine Sicherheit bekommen. Und ich glaube, das kann am Schluss sogar unseren Glauben stärken. Und die Juden von damals, ich meine, die sind uns sicher in einem voraus gewesen, die haben das Alte Testament gut gekannt. Bei ihnen heisst das Tanach. Aber sie haben die Schriften gekannt. Sie haben die Prophezeiungen gekannt. Wahrscheinlich eben besser sogar als wir. Und dort in dem Tanach, in dem Alten Testament, dort wird von einem leidenden Messias geredet. Einer, der von seinem Volk gehasst wird und dann auch abgelehnt wird und am Schluss auf grausame Art, wirklich auf schlimme Art und Weise umgebracht wird und dann sogar noch für viele oder für die Sünden von vielen sterben tut und leiden tut. Und auf der anderen Seite wird aber in dem Alten Testament noch von einem triumphierenden Messias gesprochen. Ganz andere Aussage. Der wird bei seiner Ankunft dann eine weltweite, glorreiche Friedensherrschaft einläuten und regieren. Er wird das Volk befreien. Er wird eben König sein. Und die zwei Arten von Messias, die man vielleicht so beschrieben finden im Alten Testament, die lohnt sich eigentlich nicht recht vereinen. Es scheint schwierig zu sein, die so unter einen Hut zu bringen, die einer Person quasi zuzusprechen. Und die Lösung liegt darin, dass wir sagen, es ist zwar von einer Person geredet, aber von zwei zeitlichen Erscheinungen. Es sind wie zwei Einzelmomente, zwei verschiedene Auftritte beschrieben. Schon der eine Messias, aber zwei Auftritte. Und dabei sind die Prophezeiungen über den triumphierenden Messias. Die sind bis heute noch nicht eingetroffen. Die sind selbst für uns heute noch zukünftig. Aber die Prophezeiungen über einen leidenden Messias, die wir finden, die haben sich bereits eben vollständig erfüllt. Was denkt ihr, wie viele Prophezeiungen findet man im Alten Testament allein zu dem leidenden Messias? Tut mal röteln. Nur zum leidenden Messias. 12? Eine. Vielleicht sind es noch mehr. 50, 80. Es sind über 300. Es hat sogar etwa über 330 Prophezeiungen über leidende Messias im Alten Testament gefunden, wenn man es ganz genau durchgeht. Also eine wahnsinnig grosse Zahl. Und Andreas hat uns heute ja schon einen kleinen Einblick in die Welt der Wahrscheinlichkeitsrechnungen gegeben. Und ich habe es nicht selber ausgerechnet, ganz ehrlich nicht. Aber ich habe jemanden gefunden, der sich Mühe gemacht hat, auszurechnen, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Person alle 330 Prophezeiungen erfüllen tut während einem Leben. Wie gross das überhaupt die Wahrscheinlichkeit ist, dass es eine Person kann geben kann, wo wirklich alles erfüllen wird. Und er hat noch gesagt, ja, er tut sehr konservativ rechnen. Teilweise sind ja noch die Prophezeiungen miteinander verknüpft. Und wir können wir können die Zahl noch viel höher rechnen. Aber er hat sie tief gehalten. Er hat gefunden, wir machen es einfach. Und es ist eh schon eine erschreckend, grosse Zahl. Er hat gesagt, über 330 Prophezeiungen. Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 10 hoch 90. Jetzt sagt euch das vielleicht nicht so viel, aber ich konnte es nicht ausschreiben. Es ist eine Zahl mit 90 Null. Oder ab 7 Null ist man reich. Also wenn ein 1 vorne dran kommt. 90 Null. 90 Null. Es ist unglaublich. Und ich habe dann überlegt, ja, was heisst das? Oder wie geht Wissenschaft mit so einer Zahl um? Und ich habe nachher noch einen Bericht gefunden, wo es heisst, dass Naturwissenschaftler bereits aber eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 hoch 40 sagen, dass es eigentlich faktisch nicht eintritt. Sie reden eigentlich davon, dass das nicht mehr passieren tut. Wenn es hoch 40 schon ist. Das haben wir hoch 90, das ist quasi noch einmal verdoppelt plus noch mal 10 noch dazu. Also das ist unwahrscheinlich. Man kann eigentlich davon ausgehen, es sei nicht möglich, dass irgendeine Person all die Prophezeiungen würde erfüllen. Jetzt ist es so, wir haben Mühe, mit so Zahlen umzugehen, gerade wenn wir uns das nicht so gewöhnt sind. Ich weiss aber, dass der Andreas zum Schluss irgendwie das noch einmal aufnimmt, das 1 zu 10 hoch 90, oder einfach wie klein die Zahl ist, und er kann es uns vielleicht noch einmal ein bisschen anders erklären. Ich kann euch einfach sagen, wir dürfen mal davon ausgehen, das ist ein Wunder. Und eigentlich ist es nicht möglich, dass das alles eintritt. Und doch, es hat eben eine Person gegeben, die das alles erfüllt hat. Und ihr wisst auch, wer es war. Genau, Jesus Christus. Und denken wir nur dran, Christus ist der lateinische Ausdruck für Messias. Jesus ist der Messias gewesen, der all die Prophezeiungen erfüllt hat und dort im Tempel gesagt hat, Leute, verabschiedet euch von dieser Vorstellung, die ihr habt, und schaut genau hin. Weil er hat hier schon zu seiner Lebzeit ganz eine grosse Summe an Prophezeiungen schon erfüllt. Man hat hier schon gut und genau hinschauen. Und dann, wo Jesus der Prozess gemacht worden ist, wo er vor einem hohen Priester gestanden ist, vor einem Kaiphas, hat er ihn etwas gefragt. Und zwar hat er gefragt, im Namen des lebendigen Gottes, sage uns, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Die Frage hat die Leute immer wieder umgetrieben. Bist du wirklich der Messias? Und da haben wir jetzt ein Beispiel, wo Jesus das zugibt, wo er sich outet und das wirklich mal sagt. Und er sagt, es ist, wie du sagst, von nun an werdet ihr den Menschensohn zu Rechten Gottes sehen, auf dem Platz der Macht, und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Jesus hat also da beansprucht, Gottes einziger Sohn zu sein. Und so gibt es eigentlich, wenn wir das noch berücksichtigen, was er da über sich selber sagt, nur drei mögliche Rückschlüsse. Erstens, es stimmt nicht. Dann wäre Jesus ein Lügner, weil er es da so gesagt hat. Ein Betrüger. Oder zweitens, er hat sich fälschlicherweise für Gott gehalten. Dann wäre so ein bisschen im Oberstübli etwas nicht ganz richtig. Oder drittens, es stimmt. Und dann ist es auch wirklich wahr, dass Jesus Gottes Sohn ist. Nur anhand von dieser Aussage, hier vor einem hohen Priester. Und wenn wir jetzt eben noch einmal die unglaubliche Zahl, es ist schon eine Unwahrscheinlichkeit, oder die Zahl, es ist nicht einmal mehr Wahrscheinlichkeit. Wenn wir die noch dazu nehmen, dann bleibt eigentlich, finde ich, wirklich nur noch die Antwort 3, es stimmt. Es ist wirklich wahr, dass er Gottes Sohn ist. Und wir sind ja nicht die ersten Menschen, die uns die Frage gestellt haben oder die irgendwie auf der Suche sind nach einem Beweis, dass Jesus wirklich der Messias ist. Das haben viele Menschen vor uns auch schon gemacht. Und teilweise sind das ganz, ganz gescheite Leute gewesen, schlaue Köpfe. Und einer davon war der C.S. Lewis gewesen. Und es ist ein Zitat, das ich glaube schon mal gebracht habe, aber das hier unglaublich gut passt. Und ich möchte es noch einmal springen. Er hat gesagt, wir stehen vor einer erschreckenden Alternative. Der Mann, über den wir reden, also eben Jesus, war und ist das, was er sagte, oder er war verrückt oder noch Schlimmeres. Offensichtlich war er aber weder verrückt noch vom Teufel besessen. Deshalb muss ich, wie eigenartig, erschreckend oder unwahrscheinlich es auch sein mag, die Ansicht akzeptieren, dass er Gott war und ist. Einfach von der Logik her, das Ganze mal aufgleist. Jesus ist der Messias. Wenn wir das alles berücksichtigen, müssen wir zum Schluss kommen, Jesus ist der Messias. Und wir dürfen in dem Fall ruhig auch weiterhin Jesus Christus sagen und bekennen, dass Jesus der Messias ist. Er ist wirklich der gesalbte König. Ein Problem gibt es noch. Eine Beweiskette ist noch schwierig. Es ist selten so ganz gut abgeschlossen. Ein Problem gibt es noch, das ich sehe. Wenn Jesus der Messias ist, wieso glauben denn die Juden nicht auch, dass Jesus der Messias ist? Wir glauben es, Christen. Die Juden sagen, nein. Irgendwie sind wir uns gleich nicht einig über diese Frage. Ist Jesus der Messias? Ich meine, sie kennen die Prophezeiungen und sie müssen doch auch Jesus als Person drin erkennen. Sie müssen doch auch zum Schluss kommen, Jesus ist der Messias. Und ich finde, ja, das müsste es. Aber man könnte auch sagen, zum Glück tun es einige schon. Einige erkennen Jesus schon drin und wir können dankbar und froh sein darüber. Aber viele tun es eben noch nicht. Und das hat auch damit zu tun, dass die Bibelstellen im Alten Testament, die eindeutig auf die Person Jesus Christus als Messias zeigen, nicht mehr gelehrt werden in den Synagogen. Nicht mehr vorgelesen werden, dass man einen Bogen macht um die. Es scheint auch nicht gewollt zu sein von gewissen Leuten, dass Jesus als Messias erkannt wird. Und so ein Abschnitt im Alten Testament, wo wirklich extrem auf Jesus zeigt, ist Jesaja 53. Ich weiß nicht, ob ihr das Kapitel schon mal gelesen habt. Falls die Antwort ja ist oder falls die Antwort nein ist, leset es heute mal noch. Das wäre so mein Sonntagstipp. Hockt mal hin, nehmt das Kapitel. Es ist so eindrücklich. Wir schudern es, wirklich. Und wir freuen uns, das zu lesen, wie Jesus dort drin beschrieben wird. Und wer Jesaja 53 liest und nicht an Jesus denkt, das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Es ist so eindeutig. Das Jesaja 53, ich würde sagen, das ist Weihnachten pur, es ist Ostern pur, es ist Jesus pur. Es ist wirklich eindrücklich. Und ich habe vor ein paar Jahren dazu schon ein Video gefunden. Ich könnte jetzt Jesaja 53 mit euch lesen und das alles versuchen zu erklären. Aber es hat jemand ein Video gemacht und das ist so gut, dass ich lieber das Video möchte reden möchte für den Teil von dem Jesaja 53. Und zwar ist ein Mann, ein Jude, in Jerusalem auf die Strasse gegangen und hat seine Bibel, seine Tanach hingestreckt, Leute, und hat gesagt, lies doch mal ein paar Verse. Und die sind Juden, die nicht an Jesus glauben und die das lesen. Und am Schluss müssen sie bekennen oder erkennen, dass das wirklich Jesus ist. Und es ist so mutmachend. Es ist wirklich so mutmachend, das zu sehen. Und wir schauen uns jetzt das an. Es geht zwar volle 10 Minuten. Ich hoffe, ihr habt noch so viel Geduld. Ich mache nachher auch nicht mehr lang. Ehrlich. Aber ich glaube, es lohnt sich jetzt, das zu nehmen. Es ist schon nur für die Ohren eine Wohltat. Es ist alles auf Hebräisch, das ist ja für euch kein Problem. Und wer Hebräisch nicht mehr so sattelfest ist, kann es Deutsch Untertitel lesen. Irgendwie bringen wir es dann schon hin. Also, wir schauen das einmal zusammen.
פרק אחד בתוך הספר הזה שבעצם היו מקריאים אותו בבתי הכנסת בעבר ואז הרבנים החליטו להוציא את זה מההפטרה. היום זה נחשב הפרק האסור. האם שמעת על זה עוד פעם?
לא שמעתי על זה.
האם את רוצה לראות מה נסתר בפרק הזה?
יש לך את זה?
יש לי פה בתנך.
רוצה לדעת כמה שודר על זה, האמת היא.
בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא קוראים את זה עוד בבתי הכנסת.
הפרק הוא ישעיהו נון ג' נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה,
ולמשך 1700 שנים מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל הרבנים וחזל האמינו שזה פרק שמדבר על המשיח. בעצם גם בתלמוד, בסנהדרין צדיד ח', גם ילקוט שימוני, הזוהר, הרמב״ם, האמינו שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הכי כיפי, שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר.
זה וחדל אישים, איש מחובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנו הוא.
הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, איש שידע כאבים ומחלות. הוא היה כמו אדם שמסתירים ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך בעינינו.
שזה מדבר העניין הזה על המשיח.
חזק מאוד.
אדם שכמו שכתוב בזוי ודחוי על ידי החברה.
העם שלנו היה משוכנע שהוא שלילי.
לא יודע למה. לא קיבלו אותו. דחו אותו.
לא חשבנו שהוא היה המשיח.
חולוינו הוא נשא ומחרובנו סבלה.
ואנחנו חשבנו הוא נרגוע, מוכה אלוהים ומעונה.
לכן הוא נשא את המחלות שלנו, סבל את הכאבים שלנו, ואנחנו התייחסנו אליו כמו אל חולה במחלה קשה, שאלוהים גרלנו להיות מושפל ומעונה.
הוא לקח את כל הכאב, את כל הסבל ואת כל המחלות עליו. ובכל זאת, אנו דחו אותו.
הוא עשה לנו טוב ובעצם נתנו לו רע בחזרה.
הוא סובל בגללנו, בגלל כל בעצם העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה.
הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו.
מעוצר וממשפט לוקח את דורו, מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע למו. ויתן את רשעים כברו ואת עשיר במותיו, הלא חמס עשה ולא מרמה בפיו.
בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הערה למוות נפשו. מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר?
הוא מת.
כן. הוא מת. הוא ימות. עם עשירים, איזה כיף. אני גם רוצה.
אז קיצר ישימו אותו על דברים שהוא לא עשה, וקיבל על זה. הוא מת, אבל לא מוות עם כבוד.
קודם כל, האם זה משהו ששמעת על המשיח, שכל הדורים האלה אמורים לקרות לו?
לא.
זה לא.
יש גם את התיאור הזה, לא רק בפסוקים אלה, אבל גם בסחריה, בדניאל, במקומות אחרים, וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול.
והוא מחולל מפשענו, מדוכה מהבנותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם יפגיע בו את אבון כולנו.
אבל הוא נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, הוא מושפל, נענש כדי שלנו יהיה שלום, ובזכות הפצע שלו נרפאנו. כולנו עבדנו כמו צון, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל עליו את האחריות על החטאים של כולנו.
הבנתי, על פי הפסוקים, כאילו הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל ה... אוקיי.
ייקח את כל העוונות שלנו, ואת כל המחובים, ואת כל מה שעבן.
הוא לקח על עצמו את הכל.
שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים כאילו הכניס את זה באדם אחד.
אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא? האם פעם גנבת משהו? אפילו משהו קטן או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך לך?
מי לא?
למשל, האם אי פעם שיקרת?
כן.
בוודאי, כל אחד משקר פעם.
גם אני לא זכאי בזה. האם אי פעם חמדת?
כן.
ברור, אני חוטא גדול.
וגם לפי התנך, כל המחשבות וגישות הרעות שלנו, כמו אנוכיות או הגאווה או כל הדברים כאלה, הם גם מחשבים לחטא. אז אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך, וכולם שמכיר אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם או גם כמה לא טובות?
גם וגם, גם וגם, כן.
קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות, אז כל האנשים, גם הצדיק שבצדיקים, יהיה להם מחשבות רעות בראש.
אבל היו לפעמים מחשבות שהייתי אומרת, אם היא הייתה נעלמת, זה היה טוב.
אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי, והוא לא יכול להיות בנוכחות של החטא. אז זה בעצם החטא שלנו מפריד אותנו ממנו, ומגיע לנו בסופו של דבר גם עונש. כתוב ביחזקאל 18 פסוק 4, שהעונש שמגיע לנו זה מוות. בסופו של דבר, הפרדה מאלוהים לנצח. כי... אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה על החטאים שלך או לא?
כן, 100%.
גם אני, גם כולן בעצם, אין מישהו שלא. אבל יש גם חדשות טובות, כי אלוהים הוא לא רק שופט, הוא גם אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את המערכת הקורבנות. הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אדם. כתוב שהקורבנות יפסקו, ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח.
שיקח על עצמו את כל החטאים.
בדיוק, וזה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנך תיאור
מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה, כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מי הוא הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק ט' שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה יוולד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות הוא יקום לתחייה, ואז כתוב כשגויים רבים יקבלו אותו, והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו, מהתנך, יש מישהו בהיסטוריה שהגשים את הדברים האלה?
אני לא יודעת.
לא, לי לא ידוע. לך ידוע?
יש מישהו שהגשים את זה?
לא, לא שאני חושב. יכול להיות שיש, ותגיד לי עכשיו, אני אגיד, לא, כן, אבל עכשיו לא עלה לי לראש.
ישו.
שמע, שוב אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים לישוע. עשו ממנו איש קטן לאיש גדול, שהוא בעצם כן עשה מעשים טובים והוציא אותו בדיוק ההפך.
תראה, אני מאמין שישוע שבא לפני חורבן בית המקדש, שהוא הקשים את אלה בדיוק, הוא בא לפני 70 לספירה, הוא נולד בבית לחם, שהעם שלנו דחה אותו, הוא סבל ומת, אבל הוא קם לתחייה. היו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו, וגם כמובן הגויים קיבלו אותו אפילו מיליארדים, והמשיח אמר, אני אקח את זה על עצמי, אני, כל הסבל והעונש שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, אנחנו חייבים לעשות מה שהיו עושים אז, מתוודים על החטאים, מצטערים עליהם, להתחייב לא לעשות אותם עוד, וגם להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. רק אם אנחנו נאמין באותו משיח ונקבל אותו, אז הוא יקבל את כל החטא שלנו על עצמו.
לא נראה לי ששמעתי את הדברים האלה בגלל שהנושא מגיע לישו, כבר יש כזה מחסום שלא רוצים אפילו לחשוב על זה, לא רוצים לפתוח את הראש, להיות באמת, להביא לזה מחשבה קצת. זה, לא יודע, מסתכלים עליו כאילו, כן, כמו שכתוב בפסוק הזה, שדחו אותו.
Schluss ist gestanden, er hat unser Leben völlig verändert. Die, die ihn gefunden haben. Und das, über den Gedanken möchte ich jetzt quasi dann noch so als kurzer, letzter Teil in der Predigt darüber nachdenken. Weil die Tatsache, dass Jesus der Messias ist, die Tatsache ändert wirklich alles. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, Jesus im eigenen Leben abzulehnen. Er ist der Sohn Gottes. Und er will uns mit Gott versöhnen und er will uns unsere Schuld vergeben. Und was für ein falscher Stolz wäre es jetzt, das Angebot nicht anzunehmen und sich gegen Gottes Sohn, also gegen Gott, zu stellen. Und wenn wir das Gnadengeschenk aber annehmen, dann ändert sich wirklich alles in unserem Leben. Wenn Jesus in dein Leben kommt, dann fühlt sich das an wie ein warmer Sommerbrise, der über die Haut streichelt. Ganz sanft. Und man möchte gerne mehr davon. Aber die Wirkung ist eher wie ein Tornado, der durchs Leben fegt. Vielleicht nicht gerade im Augenblick, aber wenn man mal so 10 Jahre mit Jesus unterwegs ist und darauf zurückschaut, was passiert ist im eigenen Leben. Jesus stellt das teilweise ganz gehörig auf den Kopf. Wenn du dein Leben Jesus übergibst, dann wird sich vieles in deinem Leben ändern. Am stärksten staune ich ja, wie Jesus Liebe in mein Leben gegeben hat. Er hat es geschafft, dass ich plötzlich Leute achte, gern habe, liebe tue, die ich vorher eher verachtet habe. Und Jesus hat auch mir die Augen geöffnet für meine Schwächen. Die sind längst noch nicht alle weg. Aber teilweise, größtenteils, wenigstens schon erkannt. Zum Beispiel hat er mir gesagt, Simon, es ist nicht gut, so ungeduldig zu sein. Und da hat er recht gehabt. Und ich habe dann gesagt, Jesus, dann lehr mich Geduld. Das ist eine harte Schule. Aber er hat es gemacht mit mir und ich bin jetzt viel geduldiger. Ich bin sicher noch längst noch nicht der geduldigste Mensch auf diesem Planet. Aber im Vergleich zu vorhin, das ist wie Tag und Nacht. Aber Jesus stellt nicht einfach nur unser Leben da auf den Kopf. Weil wir wissen ja jetzt auch, dass es der Messias ist, der überhaupt Leben gibt. Und zwar nicht nur Leben jetzt, sondern auch Leben nach dem Tod. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir sagen, er ist unser Messias, dann hat es Auswirkungen über unser Leben da und jetzt raus. Es bedeutet auch, wenn wir sagen, Jesus ist der Messias, dass unser Leben kein Produkt vom Zufall ist, sondern dass wir geliebt sind und dass wir gewollt sind. Dass Gott dich erschaffen hat, gewollt, und du bist geliebt von ihm. Er hat dir Leben eingehaucht. Du bist Gottes geliebtes Kind. Du bist ein Kind Gottes. Und das alles wäre gar nicht möglich, wäre Jesus nicht der Messias. Und wenn wir jetzt diesen Weihnachten feiern, dann lade ich euch ein, nicht nur Jesus als Baby in dieser Krippe zu sehen. Ja, Jesus ist auf die Welt gekommen. Und das ist das erste Wunder. Aber dort fängt die Geschichte eigentlich erst an. Ich lade euch ein, dass ihr viel mehr in Jesus wirklich den verheißene, gesalbte König seht, den Messias. Er ist der verheißene Retter und Erlöser. Ihm gebührt unser Lob und unsere Anbetung. Ihm gebührt es. Und ich möchte euch einladen, jetzt aufzustehen mit mir zusammen zu beten. Jesus Christus, und das sage ich aus Überzeugung, Herr, du bist der Messias. Und ich lobe und preise dich. Und ich danke dir dafür, dass du uns wirklich die Gewissheit schenken tust. Auf so viele Arten, so gross ist die Beweislast. Wir können nicht anders, als einfach zu sagen, du bist der Messias, Jesus. Danke da dafür. Dir gebührt Lob und Ehre und Anbetung da dafür. Und hilf du uns, dass wir wirklich dich können ganz annehmen in unserem Leben, Jesus. Sei du unser König in unserem Leben. Und Jesus, ich möchte dich auch gerade bitten für die Juden, die sich so schwer tun, den Messias in dir zu sehen. Die Augen aufzutun, so wie du schon im Tempel gesagt hast. Lass mal los von euren falschen Vorstellungen und seht das, wo ich bin. Herr, ich bitte dich wirklich, dass das passieren darf unter den Juden in Israel, auf der ganzen Welt, dass sie dich erkennen als den Messias. Und auch sonst, dass rund auf der Erde alle Menschen dürfen erkennen, du bist Gottes Sohn. Amen. Und wenn wir gerade so schön stehen, dürfen die möchten, stehen bleiben und zusammen noch ein Lied singen für den König. Und wer aber nicht mag, ist auch frei natürlich zum Absitzen.